Herzlich willkommen zur dritten Folge von Business Beyond Borders. Ich bin Pascal.
Mein Name ist Stepan Timoschin. Herzlich willkommen.
Guten Tag. Wie geht's dir?
Ja, ganz gut. Du bist ja gestern bei uns in Berlin wieder angekommen. Erstmal danke nochmal dafür. Pascal, oder wie ich dich ja immer nenne, Tendo Mendo.
Kein Problem.
Tendo bleibt gerade bei mir in der Wohnung, da ich ja ein Single Pringle geworden bin wieder. Und ja, Pascal war gestern mit mir abends und mit mit einem guten Freund von mir und mit einem Milliardär, Weird Flex, waren wir essen. Also man muss schon sagen, ich habe ja den einen oder anderen Milliardär schon in meinem Leben kennengelernt, aber sei ehrlich, der war schon langweilig. Also der ist so, wir wollen jetzt seinen Namen nicht nennen oder was er macht, ist ja auch scheißegal, aber so, wie fandest du ihn? Wie war es, einen Milliardär zu treffen?
Bruder, Menschen sind natürlich unterschiedlich, ne? Also, aber nur weil jemand Milliardär ist, heißt es ja nicht, dass er irgendwie sich anders gibt. Also der kann ja trotzdem mega offen oder gut sein oder auch total weird oder total schlaftablettenmäßig oder total.
Also zumindest was ich fand, wissenstechnisch keine Frage, wir müssen gar nicht hier diskutieren. Der ist ein Macher, der weiß schon, was er tut.
Auf jeden Fall.
Der ist ein Analyst, der hat super viel Wissen und ich konnte alleine aus den ersten 2 Stunden mit ihm so viel lernen. Aber so, wenn ich mir einen Milliardär vorstelle, und ich meine jetzt nicht vom Äußeren, sondern Charaktereigenschaften, alles drum und dran, und die ich kennengelernt habe, und die waren einfach mal anders. Der ist ja auch ein Alpha-Tier, keine Frage. Deswegen ist er auch so erfolgreich. Aber so wie er redet, so richtig ruhig, so, ich meine nicht ruhig, so langsam. Wisst ihr, was ich meine? Aber du schläfst halt ein.
Das war so der größte Ding, was dich so überrascht hat. So, was war bei den anderen, wo du gedacht hast, wow, okay, das ist jetzt wirklich anders.
Nee, bei den anderen, oder? Die ich kennenlernen durfte, die sind so, bap, die haben eine richtig dominante Stimme, die reden auch langsam, aber so, du hast Bock, denen zuzuhören. Bei ihm dachte ich mir so, Bruder, natürlich habe ich jetzt viel gelernt, aber so, das war ein bisschen weird so.
Ne? Ja, eben, gibt verschiedene Menschen und das anders, aber kann ich auf jeden Fall auch so.
Aber am Ende des Tages muss man, glaube ich, beide sagen, ein super sympathischer Kerl.
Auf jeden Fall mega lieb, ne? Also das ist jetzt nur ein Auftritt oder so, aber da sieht man wieder, wie viel ein Auftritt oder ein generelles Verhalten oder wie man sich selber gibt, auch auswirkt auf andere Menschen, obwohl man das gar nicht mitteilt, sondern das nimmt man einfach unterbewusst oder einfach so in seinem Bauchgefühl wahr, wie ein Eindruck hintergeht, oder?
Ja,
also
safe.
Ist das auf jeden Fall etwas, was man sich merken sollte.
Ja, und dann war Pascal, waren wir noch bei meinen Eltern. Also man muss kurz sagen, wir haben mittags gegessen, oder ich. Du bist ja dann angekommen, dann haben wir im Restaurant gegessen, dann habe ich nochmal bei meinen Eltern gegessen. Dann lagen wir auf der Couch, weil wir den Podcast für heute und vorbereitet haben, da wir wieder 2 Folgen aufnehmen. Und da war ich so um 23, okay, ich gehe joggen. Und Pascal hat mich so angeschaut und hat es gar nicht verstanden.
Ja, also das ist echt wild. Also Mocher. Also das war echt krass. Bist nochmal rausgegangen und heute Morgen früh bist du ja auch wieder los.
Beim Sport, Kirche, Podcast-Aufnahmen und heute Abend gehe ich wieder joggen. Dieses Wupp-Armband, keine bezahlte Werbung, trackt alles, ne? Das ist krass, weil dann, zum Beispiel heute, ich habe dir ja erzählt, wo wir hingefahren sind, ich hatte gar keinen Bock und dann kommt meine Wupp-Benachrichtigung um 7 Uhr irgendwas, hier, du musst zum Sport deine Routine weiter. Na, also okay, scheiß drauf, mache ich. Weil das habe ich vom Andrew Tate gelernt, weil immer wenn ich laufe, Digga, ich schwöre, die ersten 3 Läufe waren die schlimmsten in meinem Leben, ne? Also der erste, ich war so, okay, geht fit so, und beim zweiten und beim dritten und der vierte sind ja immer so die schlimmsten, also die Tage quasi. Und dann bin ich gelaufen und dann hat so Andrew Tate was gesagt und das fand ich krass, weil ich immer so Motivation-Ding hören muss. Ich kann keine Musik hören beim Laufen, weil ich will dann mitsingen und meine Puste geht aus. Und wenn ich so Motivation-YouTube-Videos anschaue, kriege ich so diesen Push. Und er hat gesagt, ey, stell dir vor, es gibt immer eine Person in einem Paralleluniversum, der das, was du gerade quittest, macht. Und überleg dir, wo diese Person in 2 bis 3, 4 Jahren wäre. Und ich fand es so krass, dass ich heute wirklich aufgestanden bin. Und ich war so, nee, der Stepan woanders würde das nicht machen. Der hätte es durchgezogen. Deswegen bin ich zum Gym gegangen.
Top G.
Top G, Bro.
Kann man nur sagen. Ja, ist auf jeden Fall, ist auch ein guter Moment, oder? Es gibt halt dann diese Punkte, bis man aus dem Haus ist oder bis man dann läuft oder.
Wann warst du das letzte Mal beim Sport?
Das letzte Mal beim Sport war, also was zählt man dazu? Also Schwimmen zählt man auch dazu? Also
nein,
ich war im schönen Zürichsee schwimmen.
Ich meine Gewichte heben.
Gewichte heben? Ja, Bruder, vielleicht so. Oh. War ich das Jahr schon?
Okay.
Glaube nicht.
Letztes Jahr?
Ja, da war ich.
Wann? Lüg nicht.
Bruder.
Wo? Ich war. Bruder,
August. Ja, ich habe ein Fitness-Abo gelöst, aber ich bin nie dahin gegangen. Das
ist ja, das glaube ich bei vielen.
Das ist schlimm.
Du musst dir vorstellen, du hast ja mitbekommen, ich war ja Dienstag in Mannheim und habe eine Präsentation gehalten. Und ich war ja da bei Snox im Office und jeder hat erwartet, dass ich da antanze und den typischen Stepan mache hier, wie auf LinkedIn. Ich habe 10 Millionen Umsatz, das gemacht, das alles drum und dran. Und ich bin mit einer ganz anderen Herangehensweise gekommen und ich habe eine Präsentation gemacht über die Lehre von einem Unternehmer. Ne, weil viele Unternehmer strugglen ja mit gewissen Sachen und wo ich diese Präsentation vorbereitet habe, da ich ja selber gerade in einer schwierigen Phase war, habe ich ein paar Sachen festgestellt. 60% der Unternehmer in Deutschland laut Studien kämpfen mit gewissen Angstzuständen, Depressionen, Sachen, alles drumherum. Weiterhin haben wir super viele Studien in Amerika, die belegen, dass wenn du jeden Tag eine Stunde Sport machst, deine Kreativität, Arbeitsmoral, alles drum und dran steigt zwischen 20-40%. Da gibt es viele unterschiedliche Säulen. Und weiter, wo ich ja, warum ich das auch gerade so random gefragt habe, wie ein Milliardär, alle Personen, die ich kennengelernt habe, die wirklich erfolgreiche Menschen sind, und ich meine jetzt nicht nur Unternehmer und Monetär, sondern auch Ärzte, die wirklich krank vielen Menschen das Leben retten durch ihre Innovation oder zum Beispiel auch mein Arzt, der mich betreut hat bei Lungenkrebs, die haben alle eine gemeinsame Sache und diese Sache sind Routinen und deswegen finde ich das so spannend, weil meine Routine ist ja gerade, hey, ich stehe auf um 6.30 Uhr, gehe wirklich zum Sport, Gym, eine Stunde, ziehe durch, gehe nach Hause duschen, manchmal laufe ich direkt oder hängt ein bisschen von meinem Arbeitstag ab. Dann gehe ich hier arbeiten. Vorher, wie du auch heute gesehen hast, ich glaube, das erste Mal hast du mich auch in der Kirche gesehen, ne?
Ja, ja. Tatsächlich. Ja.
Dann gehe ich ja jetzt täglich in die Kirche, mache mein Gebet, alles drumherum. Dann gehe ich zur Arbeit und dann am Abend jogge ich. So und so. Wie sieht gerade deine Routine aus? Du hast ja jetzt in den letzten Wochen dich auch viel weitergebildet, ne? Auch wegen dem Podcast.
Ja, das ich mache auch echt tatsächlich viel. Also ich stehe eigentlich immer so um 8:30, 9 auf. Meistens mache ich auch einen Spaziergang. Dann mache ich die Sachen hier, wo du mir gegeben hast, wo wir abarbeiten müssen. Und dann meistens gegen abends oder so, dann bin ich eigentlich meistens mit der Familie halt und grille oder esse dann und dann geht's dann wieder nach Hause, ne?
Ja, also man muss ja auch sagen, in der Schweiz, das ist ja auch kein Berlin. Also du kannst ja um 23 Uhr nicht wirklich viel machen.
Bei uns ist das ja vorbei, ja.
Ja, also wir wären bestimmt gestern noch rausgegangen, alles drum und dran, aber ich hatte halt Hugo und da ich auch alleine bin, ist das ein bisschen schwieriger mit dem Hund und ich lasse ihn ja nie alleine zu Hause und meine Eltern, ja, den hatten den ganzen Nachmittag, weil wir, wie gesagt, im Restaurant waren. Und auch trotzdem, weißt du, wenn man sich hier überlegt, wir sind ja um 18 Uhr essen gegangen, waren wir bis 22 Uhr unterwegs.
Ja.
Also in der Schweiz ist es natürlich möglich, aber an einem Mittwochabend
auch. Ja, ist schon schwer. Also die meisten Restaurants machen dann um 11 zu und dann ist dann auch fertig oder dann haben die oder auch keinen Bock. Ja. Aber was ich halt sehr, sehr mag, ist halt ins Zürichsee zu springen und einfach zu schwimmen. Ich finde das immer etwas noch cooler als so im Freibad normal, weil es halt einfach so mega groß und so. Also da hatten wir auch ja gestern mal kurz, also hier würdest du jetzt nicht irgendwo in den See springen oder so, nee, weil das Wasser halt nicht so sauber ist, ne?
Nee, ich hätte viel zu viel Angst davor, weil wo ich in Berlin aufgewachsen bin, ich will jetzt die Gegend nicht sagen, du weißt ja, wo die zwei Seen, die wir haben, die sind grün. Die ganze Zeit. So, weißt du? Und ich habe so eine Assoziation mit dem See, dass ich da jetzt nicht so gerne in den Sommer hingehen würde. Aber was du ja auch angesprochen hast, Weiterbildung und gerade die Sache, die du ja machst. Pascal bildet sich gerade auch weiter mit den Kursen, die ich teilweise aufgenommen habe. Was hast du bis jetzt gelernt? Du hast ja jetzt einiges angeschaut. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Material sind. 18 Stunden oder so, 20 Stunden.
Ja, es sind schon ziemlich viel. Also eigentlich mal so über die Firma selber, also so über Marketing, was da wichtig ist halt, oder dass man von Grund auf halt einfach das.
Warst du schon bei dem Part, wo diese Jar-Studie von Harvard erwähnt wird?
Nee, da war ich jetzt tatsächlich noch nicht.
Die Marmeladenstudie nicht?
Die ist ziemlich am Ende, ne?
Nee, eigentlich, ja, soweit ich mich erinnere, ich glaube, die ist im
ersten. Also ich bin jetzt etwa bei 3/4 fast durch, aber die war jetzt da noch nicht.
Okay, und weil, auch immer noch weil die Marmeladenstudie besagt, und die finde ich auch super spannend für jeden Geschäftszweig, da wurden super viele Unternehmer ausgewertet und dann haben Howard gesagt, okay, was machen wir denn eigentlich hier? Wir werten irgendwas aus, aber wie können wir unsere These bestätigen? Und die These ist eigentlich ganz einfach, hey, wenn du eine Möglichkeit hast zwischen einem Stand mit 6 Marmeladen und 12 Marmeladen, ne? Welcher Stand wird besser performen? Was würdest du sagen? Du
ja, aha, 12 und genau. 6. Doch, jetzt weiß ich, von was du redest. Jetzt ja. Kommst du mir wieder in den Sinn. Das war nämlich da natürlich. Ja, das mit dem weniger Produkten halt.
Ja, ist und ja, warum?
Ist ja klar, weil also jetzt schauen wir uns mal diese Schuhwand an. Hier haben wir sehr, sehr viele Schuhe, oder?
Und nicht so viele, wie wir in Zürich hatten.
In Zürich waren es viel mehr.
Waren 3000
klar, das ist jetzt so. Optik und so etc. Aber wenn du jetzt nur von der Psyche, von wenn du jetzt selber reingehst, du willst eigentlich eher weniger Produkte haben, dass du dich für ein Produkt entscheidest überhaupt. Also wenn du überflutet wirst von Produkten, ist die Chance kleiner, dass du dann auch wirklich kaufst. Ja. Weil zum Beispiel kann man es ja auch beim iPhone so nehmen, die haben ein normales iPhone, ein iPhone Plus und ein Pro.
Ja, ich glaube, zusammenfassend kann man einfach sagen, je mehr Auswahl du hast, desto schwieriger triffst du die Entscheidung, weil viele Menschen sind halt nicht gewohnt, jeden Tag Entscheidungen zu treffen.
Genau. Ne? Und deswegen nimmst du auch schon Entscheidungen ab, indem du das Angebot einfach selber verkleinerst. Zum Beispiel, kennst du ja auch beim Restaurant oder so, also wenn die Karte 50 Gerichte hat oder so, dann kann ich mich schwerer entscheiden, was ich nehmen will. Und ich habe noch das Gefühl, wow, der hat so viele Speisen und alles und Gerichte da. Ist das überhaupt gut? Wie kann der so viel machen? Das denke ich mir selber, oder? Und das ist ja auch aufgefallen wahrscheinlich vielleicht schon mal, oder? Dass bei den guten Restaurants oder denen, die du sehr wahrscheinlich mehr magst, weniger Auswahl gibt. Und du nimmst ja eigentlich eh immer das Gleiche.
Ja, also ich bin ja super pflegeleicht, was Essen angeht. Das muss man ja schon sagen. Ich finde in jedem Restaurant was. Ich kann auch von einem 2-Euro-Tisch bis zu, keine Ahnung, wie viel Mittagessen zahlen. Das ist ja nicht das Ding. Ich finde, was super geil ist halt und was ich auch gelernt habe durch diese Studie ist, A, je mehr Auswahl du in einem Online-Shop hast, muss es nicht unbedingt besser sein. Je mehr Variation du hast, kann dir auch schaden. Ne? Und das ist auch gerade, womit wir uns bei Valeteam beschäftigen, da wir einen neuen Geschäftsführer auch für Valeteam suchen werden, da meine Zeit einfach nicht mehr reicht, dass ich die nur für Valeteam einstecke, sondern ich habe ja auch Consulting und ganz andere Sachen. Und genau aus diesem Grund musst du dir vorstellen, der neue Geschäftsführer, ich gucke gar nicht auf Namen, sondern ich habe für mich ein Profil festgelegt. So. Und ich will, dass er meine Vision teilt und dass diese Vision auch verwirklicht wird und die ist eigentlich ganz einfach, dass wir nicht mehr so eine große Auswahl haben wie früher, wo wir teilweise 300-400 Artikel im Jahr gedroppt haben, sondern wirklich lieber immer 20 bis 40 Pieces haben, als Beispiel jetzt, das ist einfach nur eine Zahl, die ich reinwerfe, aber die dann wirklich geil ist, weißt du, dass die Pieces auch Topseller sind und so weiter, weil wie gesagt, wir haben super viel getestet und auch festgestellt, je mehr Auswahl du hast im Shop, desto weniger und kleiner ist deine Conversion Rate, AOV fällt runter und, und. Und das habe ich auch zum Beispiel, die These habe ich aufgestellt nach dem Harvard. Gleichzeitig haben wir gerade im Kleidungsbereich so eine Sales wie noch nie, das KDW. Wir sind ja auch da vorbeigelaufen, da steht -60%. Normalerweise das höchste war -40%. Das zeigt, dass der Konsumer gar nichts kauft. Und auf der anderen Seite haben wir Marken wie Hugo Boss, Gucci, Louis Vuitton, alles drum und dran, wo die Nachfrage auch runtergeht, besonders auch in dem China-Markt. Wir haben da viel geringere Absätze von Rolex-Uhren, Pateks und alles drum und dran. Die Preise sind super instabil. Und gleichzeitig prognostizieren ja viele eine einfache Sache, was Kleidung angeht. Hey, wir hatten ja den Boom 2021, 2022 von E-Com, besonders von Klamotten. Tausende Marken sind aus dem Boden gestampft worden. Hat 2020 bereits angefangen, besonders im deutschen Bereich. Und dass wir viel zu viel konsumiert haben, jetzt 1,5 Jahre ist quasi runterschrauben und sich dadurch ausgleicht. Und dann geht's hoffentlich ab 25 Mitte wieder normal weiter.
Okay, also strukturierst du jetzt auch sozusagen das Angebot jetzt auch bei zum Beispiel Elevate oder?
Ja, wir versuchen bei allen Firmen allgemein ein bisschen alles umzubauen, ne? Du darfst ja nicht vergessen, du hast ja mitbekommen, wir haben super viele Leute verabschiedet durch den Verkauf von B2B und wir mussten sowieso alles komplett neu aufstellen, genauso wie jetzt der David, der hinter der Kamera ist, neu mit dabei sein wird. Wir stellen gerade auch neue Leute ein, haben schon viele neue Leute eingestellt, aber mussten auch ein paar, wie gesagt, einfach verabschieden, weil sie mit rübergegangen sind zu dem Käufer oder dass ihre Stellen sind halt einfach jetzt weggefallen. Ist natürlich viel Arbeit, viel Kopfschmerzen, aber ich glaube, das gehört halt dazu. Weißt du, wenn du was erreichen willst, musst du durch diesen Schmerz gehen und dann kriegst du es hin. Weil ich finde, du bist nur ein Biest, wenn du alles verloren hast und trotzdem aufstehst und am nächsten Tag so tust, als ob es dich nicht trifft und weitermachst. Ne? Donald Trump, wir haben ja gestern darüber gesprochen, überleg dir mal, der Typ wurde angeschossen, 2 Tage später stand er bei einer Vorstellung bei den Republikanern auf der Bühne. Natürlich hat man es angesehen, dass ihn mental getroffen hat.
Das hätte
jeden auseinandergenommen, aber der Mann stand da und das ist für mich ein Biest. Und man kann sagen über ihn, was man will, aber Donald Trump hat es wirklich gezeigt, dass er Eier in der Hose hat.
Ja, er liebt halt sein Land auch, ne? Ja. Also, das ist wirklich krank, was da abging. Das ist wirklich heftig. Ja. Also, das war ja wirklich Haaresbreite. Ne? Und dass er direkt weitermacht und alles, das.
Das ist für mich wie ich einen Biest beschreiben würde.
Ja, ist wirklich ein Biest, ne? Also ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde oder ob ich da jetzt überhaupt nochmal schaffe, auf so eine große Bühne zu gehen, weil ich Angst habe, dass was passiert. Okay, ich weiß, ich habe die besten Sicherheitsleute der Welt und so hinter mir und so, aber.
Es hat auch da gedacht.
Das hat auch da gedacht, aber sage, ich glaube, wir hätten das besser gemanagt. Das haben wir ja gestern schon ein bisschen angeschnitten. Jetzt wollte ich noch eine Frage fragen, und zwar, wann war das etwa? War das 2021 oder so? Plötzlich hast du irgendwie mit LinkedIn angefangen.
Ich habe mit LinkedIn Dezember 22 angefangen.
Dezember 22?
Da war ich in Andermatt. So da war ich das erste Mal in Shady. In meinen Augen das beste Hotel der Schweiz besucht. Shady damals mit meiner Ex-Frau, dachte mir, boah, das Leben hier geht richtig chillig ab. Das war kurz vor Weihnachten. Da kam mein erster LinkedIn-Post live.
Ich kannte gar nicht so LinkedIn. Also, wo du das erstmal in der Insta-Story hast du das dann repostet und da kannte ich vorher die App gar nicht. Du musst dir erst selber mal raushauen. Also LinkedIn ist ja eigentlich einfach eine Plattform. Kann man es so Twitter ähnlich beschreiben? Einfach so komplett im Business-Bereich oder so?
Im Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbereich und Unternehmen, das quasi das Social-Media-Plattform, wo alle Arbeitgeber, Arbeitnehmer draufgelistet sind und sich da quasi austauschen. Was ich an LinkedIn sympathisch finde, dass da super wenige Fake-Accounts sind. Also wirklich.
Echt?
Ja, da sind fast keine Fake-Accounts. Es gibt jetzt auch eine Möglichkeit, dass du dich verifizieren lässt. Das finde ich sehr cool. Und da kriegst du jetzt nicht wie auf Instagram XYZ-Beleidigungen die ganze Zeit reingedrückt, sondern da kannst du richtig geil die Mitarbeiter recruiten. Beispielsweise, ich gehe jetzt auf Warteteam, ich kann sehen, wie viele Mitarbeiter da bei uns angestellt sind. Man muss aber sagen, dass es meistens nicht stimmt, weil zum Beispiel unsere Lageristen, keiner davon hatte LinkedIn als Beispiel. Oder auch zum Beispiel David. David, hast du LinkedIn? Nee, der hat auch kein LinkedIn. So, und da siehst du nicht alle Arbeitnehmer, die du bei dir hast als Arbeitgeber, aber du siehst schon einige. Und wenn du zum Beispiel jemanden von einer anderen Firma recruiten willst, dann kannst du ihn direkt anschreiben. So, weißt du, was ich meine?
Sozusagen abwerben, oder was?
Ja, natürlich,
Bruder. Auch schon mal gemacht, oder?
Nein, ich nicht. Ich habe noch nie abgeworben.
Wurde abgeworben?
Ja.
Oh, scheiße.
Aber weißt du, wie oft ich das Gespräch hatte? Jemand kommt zu mir, sitzt sich hin und sagt, ja, hör mal, Stepan, ich hab da eine Sache anzusprechen. Und ich weiß schon, um was es geht. Weißt du, das ist dieses Saudi Arabian Money, das reinkommt von VC-Fonds. Und dann hast du so einen Marketer, das werde ich niemals vergessen, das hat mein Herz geblutet. Wir haben einen Performance-Marketer eingestellt, der bei uns die Ads machen sollte. Und dann kommt er so bei mir so rein und sagt sich so, ja, Stepan, wir müssen reden. Kannst du mir 2 Minuten deiner Zeit schenken? Ich meinte, ey, kein Problem. so, was passiert, setz dich hin, erzähl mir, gibt's irgendwas, kann ich dir irgendwie helfen, weil ich versuche immer meinen Mitarbeitern auch in ihrem Privatleben zu helfen, jetzt nicht in beziehungstechnisch, aber so, ich habe immer ein Ohr für die, wenn die ein Problem haben mit der Wohnung, was auch immer, wir haben ja auch eine Mitarbeiterin dafür, die denen hilft, so diese Angelegenheit zu klären. Ich dachte mir, vielleicht ist da irgendwas passiert. Und dann kommt er zu mir und sagt, ja, ich arbeite ja hier schon seit einem Jahr und ein paar Monate, ein paar zerquetschte, aber ich habe ein Angebot bekommen. Und dann wusste ich, okay, Angebot. Dann sagt er so, ja, ich habe 65 im Jahr verdient, glaube ich, plus Performance-Bonus auf KPI basiert, die wir tracken und ist dann so immer bei 100 rausgekommen, glaube ich, im Jahr. Das ist ein stabiler Bruttolohnus für Deutschland, also ist super. Und dann meint er so, ja, ich habe hier ein Angebot von XYZ, Basisgehalt 110. Und ich war so, okay, dann wünsche ich dir alles Gute, wenn du es annehmen willst, kein Problem. Das war ein Private Equity Arbeitgeber und ich habe gesagt, am Ende des Tages Reisende sollte man nie aufhalten. Bei so einem Arbeitgeber wird es halt immer anders sein als bei uns. Bei uns bist du ein Teil von der Familie. Ich versuche alle sehr familiär zu behandeln, auch durch meine Familienmitglieder, die hier arbeiten, ist es eine ein bisschen andere Atmosphäre. Aber bei uns wurden schon oft Leute abgeworben, sei es ehemalige Store-Manager wurden abgeworben, ehemalige Buchhalter, egal was. Und das gehört zum Geschäft dazu. Und ich sage immer, hate the game, not the player.
Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt einfach ein Fall, aber hörst du das auch von deinen Bekannten oder so, auf Unternehmen, wo das ist? Also ist das wirklich so ein...
Bro, abwerben ist das Normalste der Welt.
Ja, auf jeden Fall, aber so, dass es auch direkt über diese Plattform eigentlich noch einfacher gemacht wird, weil jetzt, er könnte ja auch einfach kurz auf LinkedIn gehen, kurz die Teams suchen und ich glaube, der Performance-Marketer hat ja LinkedIn und dann sieht er das ja einfach und da kommt er eigentlich, wenn ich jetzt dein Unternehmen anschaue und mir eigentlich deine Art so gefällt, wie das gemacht wird, dann ist ja eigentlich ziemlich einfach, so auch Leute zu finden für einen selber.
Ja.
Aber es gibt ja auch, der Ruf geht ja auch ein bisschen, wenn also das rauskommt, oder?
Abwerben. Ich besonders so bei Firmen, mit denen ich cool bin oder die Geschäftsführer ich persönlich kenne, würde ich nicht machen. Es ist was anderes, wenn ich eine Stellenanzeige mache, aber bei mir auf der Webseite oder auf LinkedIn oder auf einer Jobplattform und durch unser Funnel bewirbt sich dann jetzt beispielsweise jemand von der Konkurrenz oder von jemand meiner Bekannten, dann screenen wir, bei uns ist ja immer ein ganz einfaches System, hey, du bewirbst dich bei uns, wir rufen die Person an, qualifizieren die überhaupt, ob die gerade wirklich in Frage für uns kommt, das macht unsere HR, Maria, sie stellt ihnen die Fragen. Wenn dieses Telefonat, was 10, 15 Minuten geht, gut vergeht, dann gibt es das erste Bewerbungsgespräch. Du musst auch einen Persönlichkeitstest machen. Anhand von dem Persönlichkeitstest, deinen Job, welchen du bekommst und deiner quasi Situation, dann entscheiden wir, ob wir die Person einstellen oder ehrlich gesagt nicht. Aber sollte es vorkommen, dass zum Beispiel, oder das ist in der Vergangenheit ein, zwei Mal vorgekommen, dass jemand von einem guten Freund von mir zu mir wechselt, bevor ich ihm eine Zusage oder eine Absage erteile, habe ich immer den angerufen und gesagt, ey, guck mal, ich habe ihn nicht abgeworben, ich wollte ihn nicht haben, der hat sich bei mir beworben. Wärst du fein damit, weil wir würden ihn gerne haben und fertig. Und wenn wir die Person abgelehnt haben, habe ich das denen gar nicht erzählt, weil wozu?
Okay. Ja, jetzt haben wir ja diese Sparte ein bisschen gehabt, bei jetzt nochmal zurück zu 2022 Dezember, also LinkedIn war ja eigentlich, du sagst, in der Schweiz ist es ziemlich groß.
Ja, also in der Schweiz finde ich das riesig.
Ist bei jeder groß Bank. Und in Deutschland kommt das erst, oder wie? Ja. Oder, aber wie bist du da darauf gekommen einfach so, weil,
ganz einfach, ein Unternehmerfreund von mir hat mir geschrieben, ich war zu dem Zeitpunkt super unterwegs auf TikTok, Instagram, YouTube Shorts und er meinte, ey Stepan, du wächst gerade extrem schnell, warum machst du nicht LinkedIn? Und für mich war es so, ich kannte LinkedIn als Begriff, aber ich habe jetzt dann nicht so wirklich was verfolgt oder habe jemanden da abonniert. Da habe ich mir das angeschaut und meinte ich, okay, komm, ich probiere mal LinkedIn aus. Was bringt das mir? Und am Ende des Tages kann ich dir sagen, 10.000 LinkedIn-Follower sind wie, keine Ahnung, 200.000 Instagram-Follower. Also die Qualität der Menschen auf der Plattform, die seriös sind, ist wirklich wirklich nicht vergleichbar. Aber auf
Instagram mit Instagram du, oder so. Ja, ist, ja eben, also es ist auch einfach eben die Followerschaft, die man hat. Also muss ich sagen, da ist ja auch ziemlich viele Follower sozusagen.
Ja, also wenn man sich überlegt, guck mal, ein Johannes, der Golden Retriever ist, wie ich ihn immer nenne, der Golden Boy von LinkedIn, hat 100.000 Follower geknackt nach 7 Jahren oder was auch immer. Ich habe jetzt fast 20.000 Follower nach einem Jahr. Natürlich am Anfang wächst man schneller als gegen Ende. Dann gibt es, ich glaube, große Accounts haben auf LinkedIn so 300.000 Follower. Aber
das sind so die größten,
ja,
oder?
Ja, es oder? Gibt auch Accounts mit Millionen von Followers, aber ich meine jetzt deutschlandweit.
Ja.
Und der Unterschied ist, die Leute, die auf LinkedIn dir folgen, haben ja eine Kaufkraft. Weil die werden jetzt nicht ein Valideam-T-Shirt kaufen, aber wenn du ein Produkt launchst, wenn du eine Agentur hast, eine Dienstleistung hast, kannst du durch LinkedIn richtig geile Leads sammeln. Das ist ja einer der Gründe, warum wir Valideam Consulting gestartet haben, wo ich Valideam Consulting gemacht und eine erste Umfrage gemacht haben mit einem Post, den ich mal die große Reichweite gehabt habe, 600 Leute an der Umfrage teilgenommen und davon konnten wir 200 Leute ein 8.000 Euro Produkt verkaufen. Verstehst du?
Krass.
Ja, und das ist halt der Grund, warum ich sage, hey, LinkedIn ist was ganz Besonderes und man muss es als Unternehmer oder Arbeitgeber, Arbeitnehmer auch machen. Weil als Arbeitnehmer kann sich auch richtig geil positionieren. Aber am Ende des Tages soll nicht jeder Unternehmer werden, nicht jeder soll die ganze Zeit dieses Hustle-Mindset haben, sondern in manchen Fällen verdienst du als Arbeitnehmer viel, viel bessere Kohle und hast viel geileren Job. Du hast eine 40-Stunden-Woche, verdienst deine 10, 15, 20.000 als Vertriebler als Beispiel. Bei uns, bei Valideam im Consulting, im Vertrieb kannst du bis zu 30.000 Euro verdienen.
Auf jeden Fall, das sage ich auch für die Arbeit, für die Mitarbeiter, Arbeitnehmenden, oder dass zum Beispiel Videografen oder Marketer oder so, die können ja da auch selber Sachen posten und eigentlich auch wachsen. Plus haben sie ja noch eigentlich gute Werbung von der Firma.
Ja, also noch. Arbeitnehmer,
eigentlich ich würde
posten.
Also
ich würde so viel, wie es möglich geht, auf LinkedIn meine Expertise posten, mich weiterbilden, weil du kannst ja das als dein Sprungbrett benutzen für den nächsten Job oder für eine Verlängerung bei dir in der Firma. Bei uns in der Firma gibt es zweimal im Jahr Gespräch, Halbjahresgespräch, wie deine Performance ist, was gerade dich stört, was gerade gut läuft, was gerade nicht so passt. Und dann entscheiden wir anhand von deiner Performance und deinem Mehrwert, ob du eine Gehaltserhöhung bekommst oder nicht. Weil wenn du die gleiche Arbeitsstunde reinsteckst und der gleiche Output ist, natürlich erhöhen wir immer dann den Gehalt um 2%, 3%, 4%, keine Ahnung was. Aber sollten wir merken, ey, du setzt dich in deiner Freizeit zu Hause, machst dir Gedanken, postest auf LinkedIn, hier ein Post, wie du bei der Arbeit was machst, alles drum und dran. Natürlich profitierst du davon, aber auch indirekt die Firma. Und dann kann man ja über höhere Bezüge sprechen und deswegen Corporate Influencer auf LinkedIn ist in meinen Augen komplett unterschätzt. Und wenn du nicht Umsatz machen will, sondern, keine Ahnung, Mitarbeiter gewinnen und viele andere Sachen würde ich das direkt umsetzen als Firma, auch wenn du nur 10 Mitarbeiter hast.
Auf jeden Fall, also jetzt von meiner Sicht jetzt auch her, also nachdem ich da ein paar Sachen hier dieses auch, wo du das erklärt hast, das Krasse finde ich halt einfach, dass man eigentlich auch, wenn man so eine Bewerbung dann rausschicken würde, kann man ja auch, schauen auch viele bei LinkedIn vorbei, oder? Oder würdest du, bei euch macht ihr das auch, oder?
Also wenn du bei uns dich bewirbst,
ja, so,
dann antworten wir dir immer meistens und gucken, ob die Unterlagen vollständig sind, weil wir brauchen immer den Persönlichkeitstest, dann warten wir mal da drauf. Bei uns fällst du direkt durch, wenn du innerhalb der ersten 3 Tage nachfragst, so ob wir eine Entscheidung schon haben oder nicht. Dann sagen wir, ey, es gibt eine klare Linie, die wir fahren. Wenn du nachfragst, bist du halt raus. So, du musst halt genauso wie jeder andere warten. Auch wenn mein Bekannter sich bewirbt oder so, jeder geht genau den gleichen Weg durch. Du bewirbst dich und du kriegst eine Antwort, meistens innerhalb von 48 Stunden, dass wir einen Persönlichkeitstest von dir brauchen. Dann warten wir meistens maximal 2 Tage, kriegen den Persönlichkeitstest, haben die vollständigen Unterlagen. So. Und auch unsere HR schaut mal auf Instagram und sagt, okay, hat der Bewerber oder Bewerberin einen Instagram-Account, ist der Öffentlichkeit nicht öffentlich, was postet sie, wir schauen auch auf LinkedIn, hat sie in der Vergangenheit was gemacht, wir googeln diese Person und gucken, okay, gibt es Gründe, warum wir ihn schon ablehnen? Weil bei uns im Unternehmen ist es, wir suchen nach Gründen, warum wir ablehnen, weil wir die Profile anschauen. Uns ist komplett egal, welches Geschlecht du hast, es ist komplett egal, welche Haarfarbe du hast, es ist uns komplett egal, wie, was du machst, sondern ob dein Profil zu unserem Unternehmen passt. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger und auch viel effizienter. Und wenn gewisse Sachen einfach nicht zu uns passen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt in Berlin arbeiten willst, aber du kommst jetzt aus Hamburg als Beispiel, würden wir in 90% der Zeit gar nicht die Menschen einstellen. Warum? Weil du kriegst Heimweh oder was auch immer. Wir gucken, dass der Arbeitsweg maximal 20 bis 25 Minuten ist, 30 Minuten in manchen Fällen, dass du auch motiviert bist, zur Arbeit zu kommen und nicht diese Demotivation bekommst. Und das sind halt so Sachen, die wir als Arbeitgeber machen, damit unsere Arbeitnehmer auch glücklicher sind. Ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, bei uns reinzukommen, aber wir geben unser Bestes, dass beide Seiten langfristig davon profitieren, da wir nun mal jetzt schon 7 oder 8 Jahre diese Erfahrung gemacht haben, unzählige Mitarbeiter eingestellt haben. Und Quote war richtig gut, bis jetzt quasi auch den Übergang zu Deichmann. Bin ich super happy. Natürlich macht man als Unternehmer 1, 2 Fehleinstellungen, aber ich sag immer, der Arbeitgeber ist schuld, nicht der Arbeitnehmer, weil wenn du eine Person einstellst und die dann feuerst, kann die Person nicht richtig was dafür, sondern der Arbeitgeber ist der Schuld, also der Schuldige, weil er hat entweder im Screening-Prozess was übersehen oder allgemein hat das einfach nicht gepasst, weil bei uns zum Beispiel viele Entlassungen waren, weil einfach Teammitglieder sich gestritten haben oder bei uns ist eine super wichtige Grundvoraussetzung, dass du halt super pünktlich bist. Wenn du das nicht respektierst, dann hast du bei uns nichts verloren, weil bei uns ist der Tag so durchgetaktet, dass unsere Kunden auch Pünktlichkeit erwarten.
Ja, aber das ist das Mindeste, was man
erwartet. Nee, kann. In Berlin Pünktlichkeit nicht mehr. Doch. Nein, also ja, ich verstehe, was du meinst, aber so.
Also keine Ahnung, ich finde es übelst respektlos. Also wenn ich nicht pünktlich komme oder so, dann sage ich immer vorher Bescheid noch kurz, ey, es wird vielleicht 10 Minuten später oder so, also ab 5 Minuten später, ich schreibe eigentlich immer, nee, wenn ich es nicht schaffe. Aber ich finde, das ist auch übelst, aber das sagt auch viel über Personen aus. So. Also wenn du pünktlich bist, dann ist auch immer meistens auch immer Verlass auf den, weil das ist schon etwas, auch ein Zeichen.
Ja, klar.
Was das Krasse ist, von LinkedIn, dann hast du das schon von Anfang an so gedacht, ja, cool, oder hast du das angefangen so, ja, ich mach mal. Und das erst später so diese Sachen so, jetzt all das, was du jetzt gerade so erklärt hast, ist das erst nacheinander dann so dir bewusst geworden?
Ich bin bereit, immer Geld zu verbrennen. 100.000, 1 Million, 2 Millionen, ist mir scheißegal. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Und mit LinkedIn war es auch so ein Risiko für mich, weil die Dienstleistung, auch die Mitarbeiterstunden, alles drum und dran, kostet uns plus minus 4.000 Euro im Monat. So, auf Jahr gerechnet sind es 48.000 Euro, die ich rein investiert habe in LinkedIn. Wo ich aber sage, hey, es wird sich lohnen. Warum wird es sich lohnen? Weil ich einen gewissen Output erwarte. Es ist eine komplett neue Zielgruppe, die ich erschlossen habe durch meine Postings, so ein Unternehmer und Selbstständige, die natürlich mich vielleicht ein bisschen kannten durch meinen Doku oder die Artikel, alles drumherum. Aber auf LinkedIn mache ich mich auch nahbarer, indem ich auf jede DM-Nachricht eingehe und. Deswegen, ich finde, jeder Unternehmer, der nicht bereit ist, Geld zu verbrennen und irgendwas auszutesten, ist kein richtiger Unternehmer. Natürlich, die Zeiten haben sich jetzt gerade ein bisschen geändert. 2024, jeder Euro, den du einsetzt, muss eigentlich direkt 3, 4 Euro dir bringen. Ne? Der muss einen guten Return on Invest haben, weil wir nicht mehr die Zeiten haben, wo wir gerade 1 Million für Branding-Kampagnen haben, wo wir den Effekt in 1 Jahr oder 1/2 Jahr spüren oder in 3 Monaten. Der Umsatz muss jetzt reinlaufen, aufgrund der Wirtschaftslage. Aber ich glaube, das wird auch zeitnah hoffentlich wieder weggehen. Ich erwarte, dass mit den Wahlen in Amerika im November sich dann einiges bewegt, sei es ökonomisch gesehen, EZB, Fed, Zinsen, alles drumherum. Ich prognostiziere, dass wir im Januar spätestens Zinssenkungen sehen werden und dadurch hoffentlich ein Wachstum in der Wirtschaft, aber die Inflation wird, glaube ich, weiterhin steigen, weil ich glaube, die zu besiegen ist fast unmöglich. Natürlich, normalerweise gehen ja die Zinsen erst runter, wenn wir einen Druck auf den Arbeitsmarkt haben, beziehungsweise super viele Arbeitslose. Aber ich finde, die Zahlen in Amerika sind sowieso ja verfälscht. Wenn du die wirklich analysierst, hast du ja super viele die Arbeitslosenquote ist super niedrig, aber du hast super viele Menschen in Amerika, die halt 2, 3 Jobs arbeiten oder was auch immer gleichzeitig. Und deswegen finde ich die Zahlen nicht so richtig aussagekräftig. Da müsste man sich das genauer anschauen. Aber ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr eine einfachere Wirtschaftslage haben mit 1 bis 2 Prozent Basiszins niedriger, damit die Wirtschaft wieder ankurbelt, weil das Geld ist teuer, günstiges Geld ist gut, das bedeutet viel Champagner auf Mykonos.
Ja, auf jeden Fall. Das aber eigentlich, ist eigentlich komisch. Also jetzt sind ja eigentlich Wahlen und eigentlich sollten die ja jetzt alles dafür tun, dass es eigentlich möglichst gut geht an den Leuten, oder nicht? Ist das eigentlich nicht im Interesse von jetzt zum Beispiel von Joe Biden, dass er für Kamala Harris eigentlich das möglichst gut eingeht, oder aber?
Ja, also normalerweise ja, der in Amerika, soweit ich das von außen mitbekomme, funktioniert es eigentlich ganz einfach. Wie teuer ist der Sprit? Inflationsrate, Richtig. Alles drum und dran, diese ganzen KPIs, die sie haben, in den Griff zu bekommen. Ich glaube.
Und die Hypothek auch.
Die Hypotheken, ja. Keine Frage. Aber die Wirtschaftslage dieses Jahr und letztes Jahr war so schwierig, dass die Menschen auch da ein bisschen Verständnis haben. Dennoch, glaube ich, haben die viel versucht. Auch Tax Writes Off und alles drum und dran haben die echt viel gemacht. Ich sag einfach, auch in der Welt wird man sehen, was sich ab November tut. Ich glaube, viele warten gerade ab. Es ist halt einfach so, viele behaupten, dass wir gerade eine unipolare Welt haben, langsam mit China und Russland. Ich sage, nee, das stimmt nicht. Die Welt ist eigentlich immer noch auf Amerika fokussiert. Man kann sagen, was man will. Deswegen abwarten, was im November passiert. Und dann gucken wir spätestens im Januar mit dem Eintritt von dem Präsidenten, welche Männer
oder
in Schwarzen.
Oder Präsidentin.
Ja, das kann sein, auch die Präsidentin, stimmt. Welche Männer in schwarzen Anzügen dann in den Oval Office reinlaufen und welche Entscheidungen getroffen werden.
Good morning, Mr. President.
Good morning. Aber ich würde sagen, das war eine coole Podcast-Folge. Ja. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr euch in den nächsten Folgen wünschen würdet. Wenn wir euch irgendwie helfen könnt, immer per DM. Ihr seid niemals alleine, wir sind immer für euch da. Unterstützen, geben euch einen Rat. Und ja, danke, dass ihr zugehört habt.
Richtig, einfach nur die Fragen reinstellen, würden das auch einbinden. Liken, abonnieren, teilen, folgen, nicht vergessen. Ja. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
Ciao, ciao.
Ciao.